herzlich willkommen. Hier ist der Podcast zum Filmfest Schleswig-Holstein aus der Filmlounge in Kiel. Das Filmgespräch moderiert und führt Felix Arnold.
Dritter Festivaltag, wir sind in der Filmlounge. Ich habe tolle Gäste hier. Katrin Seewart ist da, Ole Elfenkemper ist da, die ihren Film An Hour from the Middle of Nowhere gerade im Kino in der Pumpe gezeigt haben. Schön, dass ihr hier seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass wir hier sind.
Es ist die unoriginellste Variante, aber wir fangen ganz am Anfang des Filmes an. Ihr startet mit einer wahnsinnig eindrücklichen Szene eines Mannes, den wir über eine Art Zoom-Konferenz zugeschaltet sehen und der seinem Anwalt erzählt, dass er im Prinzip am Ende seiner Kräfte ist und nicht mehr kann. Und ich habe tatsächlich bei der Sichtung da schon gepausiert und mich gefragt, mit was für einer Art Film habe ich es zu tun? Und ganz klar, habt ihr keinen journalistischen Auftrag im klassischen Sinne, sondern ihr macht Filmemacher, ihr positioniert euch oder ihr seid frei, euch völlig anders zu einem politischen Thema zu positionieren. Und dann habe ich mich gefragt, wie könnte man denn in dem Moment, wo man Einzelpersonen so ins Bild rückt und deren Individualbiografie, wie könnte man das überhaupt noch anders machen, als persönlich betroffen zu sein? Und ich finde das ein starkes Statement, zu sagen, wir machen hier keine ausgewogene Erörterung über ein Thema, sondern wir nutzen das, was Film kann. Wir zeigen jemanden und sind dem ganz nah. Auch wenn ansonsten auf der technischen Ebene durch die Zoom-Konferenz ihr maximal weit von dem weg seid, war es klar, dass der Film nur über persönliche Beziehungen entstehen kann, dass er nah an die Menschen ran muss? Oder gab es auch mal die Idee, dass ihr da auf ein Thema gestoßen seid und das erzählen wollt?
Also, das ist eine super Frage. Vielen Dank dafür. Ich denke, was uns eigentlich von Anfang an klar war, ist, dass wir keinen Film machen wollen, der jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise so aktivistenbasierend ist. Weil wir auch aus einer ganz anderen Kultur kommen. Wir sind Deutsche, wir kommen aus Deutschland, wir sind in Amerika, wir sind zudem in the Deep South, was nochmal kulturell auch ganz anderen Hintergrund hat, historisch ganz anderen Hintergrund. Und diese Szene, von der du sprichst, die ist uns erst 3 Jahre, nachdem wir schon in dem Thema drin waren und gedreht haben, ist uns die Szene erst begegnet oder kam uns das erst. Und da war schon für uns klar, dass es halt immer persönliche Geschichten sind oder so weit, wie wir schon waren in der Entwicklung. Und ich glaube, für uns war es nie schon vom ersten Moment an klar, als wir Marty, den Anwalt, getroffen haben, über den wir bestimmt noch reden werden, dass es halt ein Film ist über persönliche Sachen und nicht so Fact-Checking, so wie du sagst, so ist kein Film der Journalist, also kein journalistischer Film, ja? So eher ein Emotionsfilm, emotionaler Film oder.
Ja, dass der Ansatz beobachtend ist, das haben wir uns von Anfang an eigentlich gesetzt.
Es gibt, wenn ich, sagen wir mal, nach 22 Uhr ins deutsche Fernsehen gehe, es gibt so unendlich viele Gefängnisdokus. Das scheint was zu sein, was Leute wahnsinnig triggert. Ich finde es total interessant, dass ihr das Gefängnis als Raum, und ich glaube, ganz bewusst so ein bisschen weggelassen habt. Es gibt ein paar Einstellungen auf dem Parkplatz davor. Aber auch da ist das Gefängnis nur so im Anschnitt als ein Ort, der weg ist, der auch natürlich mit den Zäunen und den Stacheldrähten von euch abgegrenzt ist und ihr filmt die Leute davor. Wie sieht so eine, jetzt habt ihr gerade erzählt, ihr habt 3 Jahre, da mindestens 3 Jahre also dran gearbeitet, wie sieht so eine Konzeptionsarbeit aus vorher? Was für Gedanken macht ihr euch? War schon völlig klar, ein Besuch im Gefängnis, selbst wenn sie uns lassen würden, kommt gar nicht in Frage, weil es entgegen dem läuft, was wir wollen. Wie sehr kann man bei einem Dokumentarfilm dieser Art von Deutschland aus schon sagen, das wird der Film und das wird er eben nicht?
Ja, super, dass dir das aufgefallen ist. Wir haben tatsächlich bewusst den Knast nicht gezeigt oder nur so ganz schemenhaft. Das ist das Monster, was über allem schwebt, was man aber nicht sieht. Und das ist sowohl für die Leute drumherum für uns. Also das ist tatsächlich physisch in einem Waldstück. Man sieht es nicht, auch nicht von der Straße. Man fährt da vorbei. Das könnte gar nicht da sein. Also sieht man nicht. Da ist ein Minischild an der Straße. Und auch für die Menschen im Ort spielt es eigentlich keine Rolle. Wir wurden sogar teilweise ein paar Mal gefragt, wo dreht ihr, was macht ihr? Ach so, ja, keine Ahnung. Ja, also selbst die Menschen vor Ort in diesem kleinen Kaff, ich habe da gar nicht so die Ahnung. Manche wussten
keinen Bezug dazu. Also es gibt da irgendwie keinen Bezug und kein so großes Interesse. Denn auch die meisten Leute, die dann dort arbeiten, kommen von außerhalb, weißt du? Und das sind nicht unbedingt Leute, die dann da im Ort sind. Und deswegen, ja, haben wir uns dann irgendwie entschieden, auch dann ganz dramaturgisch das dann halt irgendwie wegzulassen, weil ab einem bestimmten Punkt war dann eh klar, dass die uns keine Drehgenehmigung geben. Wir hätten schon da drin gedreht, um sozusagen, naja, die hätten uns dann natürlich nur so Propaganda-Orte gezeigt, wo alles ganz schön und hübsch ist, aber das hätte man natürlich dann irgendwie kreativ gegenschneiden können mit den tatsächlichen Schilderungen der Menschen, die dort einsitzen. Aber ich glaube, wie oft haben wir da angeschrieben? 6, 7 Mal. Und irgendwann dachten wir, fuck it, also es ist dann auch egal. So, ja, also wir brauchen es nicht. Es wäre interessant gewesen, einfach um zu schauen, was könnten wir damit im Schnitt machen. Aber ja, aber es ist super, dass dir es auffällt. Und, ja.
Ihr seid dann wahnsinnig nah dran an Leuten, die wirklich emotionale Ausnahmesituationen haben, für die es um alles geht. Wir sehen übers Telefon, übers Handy vermittelt Gespräche, wo entscheidende Entscheidungen fallen und mitgeteilt werden. Wie kommt ihr zu euren Protagonistinnen? Wie kommt ihr zu denen? Wie sprecht ihr mit so jemandem auch ab? Was ist ein Nähe-Distanz-Verhältnis, das für euch in Ordnung ist? Was wollt ihr aber natürlich aus einer Szene haben, weil ihr es für den Film braucht? Also wie viel Vorarbeit mit den Porträtierten habt ihr da?
So gut wie keine. Die kamen über Marty, es sind ja seine Fälle gewesen. Diesen Fall, den wir sehen im Film von Maria, da sind wir einfach hingefahren. Ich glaube, es gab 2 Telefonate vorab mit Übersetzern.
Da waren wir noch in Deutschland sogar.
Ja, da haben wir zusammen telefoniert, haben sie gefragt, wärst du fein damit, dass wir kommen? Wie läuft so dein Alltag ab? Wie sieht deine Woche aus? Wann ist es gut zu kommen? Haben uns vorgestellt und dann sind wir da einfach hingefahren. Und wir waren ein paar Tage da am Anfang das erste Mal. Und wirklich fly on the wall, einfach haben da einfach abgehangen den ganzen Tag.
Aber die haben euch die Tür aufgemacht und gesagt, kommt rein. Wir freuen uns praktisch, dass es jemanden interessiert. Ja. Weil darum geht's ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Gefängnis da steht, wo es steht, dass es möglichst keinen interessiert. Also ganz genau. Weswegen man seinen Pizzateig selbst machen muss.
Genau. Ja, und die Geschichte kam natürlich, weil Marty in dem Moment halt diesen Fall hatte, wo wir dann halt auch in einem Zeitraum waren, wo wir uns überlegt haben, hinzufahren und gesagt, okay, an dem Fall arbeite ich gerade und ich denke, ich habe eine realistische Chance, den zu gewinnen. Und ich stelle euch die vor und dann schauen wir halt irgendwie, wohin die Reise geht und wie es dann irgendwie, wie es funktioniert. Und ich denke dann natürlich, hat dann auch geholfen, dass der Anwalt ihres Mannes, also Raoul ist ja dann der Anwalt von Mardi, dass der gesagt hat, hier, ich habe ein Filmemacher-Team, die würden gerne mit dir drehen. Und die haben natürlich dann Vertrauen zum Anwalt und dadurch ja, spiegelt sich da oder reflektiert das Vertrauen dann ein bisschen zurück zu uns und ich glaube, deswegen war es dann auch einfacher. Ich glaube, dann anders geht es dann nicht. Du brauchst dann immer jemanden, der dir so ein Gatekeeper, also weißt du, der dir dann so die Tür öffnet und das war dann in dem Fall Marty, ja.
Dann lass uns über Marty reden, weil das möchte ich unbedingt. Gerade wenn man viele Filme geguckt hat und amerikanische Filme, in denen Anwälte vorkommen, ist das der krasse Gegenentwurf von allem. Also wenn man Keanu Reeves in einem sehr teuren Anzug aus im Auftrag des Teufels sieht. Und ich hatte den Eindruck, ihr habt großen Spaß, dessen Wollsocken zu filmen, wie die auf Kissen in Pappkartons stecken. Es gibt immer mal wieder so Kamerafahrten an ihm rauf und an ihm runter und diese unglaublichen Hemden und diese unglaublichen Krawatten, die dazu getragen werden. Der ist der krasse Gegenentwurf von, selbst nach Better Call Saul ist er der krasse Gegenentwurf von allem, was man mit einem amerikanischen Anwalt verbindet. Und ab Minute 1 liebt man den. Und auch da gibt's eine ganz interessante Nähe-Distanz-Verhältnis, das ihr mit dem habt, weil auch der lässt euch sehr nah ran. Und ihr habt, glaube ich, einen großen Spaß, dem auch den Platz zu geben, den er verdient durch das, was er tut. Wie seid ihr zu dem gekommen und hattet ihr den Eindruck, der ist ja natürlich aktivistisch unterwegs, dass der euch nutzen möchte? Da muss man ja auch eine gewisse Sorgfalt walten lassen. Wie war die Arbeit mit dem?
Also du hast es gut zusammengefasst alles. Marty ist wirklich ein Charakter und wir haben ihn, also die kurze Antwort, wie wir ihn gefunden haben, ist Facebook. Ganz simpel angeschrieben. Wir haben ein Telefonat gehabt. Ich erinnere mich noch heute, wie er gesagt hat, einfach komm vorbei, come on over. Und wir waren da ein Wochenende mit seinen Hunden, haben da übernachtet und so fing alles an. Und der ist einfach super natürlich. Also er ist, wie er ist. So ist er. Also wie ihr ihn seht, der ist einfach so. Der macht sich nichts draus. Da sein Auto hat eine riesen Beule. Einmal haben wir ihm das ganze Auto geholfen zu tapen. Ja, da ist der ganze Kotflügel abgekracht. Irgendwie haben wir Nachmittag damit
tapen. Wir haben so geile Szenen, die haben wir nicht im Film sind. Ja. Oh meine Güte.
Also er ist einfach so. Er lebt so. Ne? Der macht sich da auch nichts draus. Das ist völlig egal. Dann hängt da irgendwas schief rum. Der ist so, wie er ist.
Und dann natürlich die Frage, ja, er ist so aktivistisch und er hat dann auch zu uns gesagt, so, klar, whoever gets the word out, also wer auch immer so das irgendwie natürlich breiter in die Öffentlichkeit trägt, ist ihm willkommen, aber das war dann eigentlich nur so auch wieder die Einladung, mit ihm abzuhängen und wir sind alles Menschen. Wir hatten schon auch unsere Probleme mit ihm so, ne? Und er mit Sicherheit auch mit uns, so wie er ist. Und er ist ein Einsiedlerkrebs und braucht seine Ruhe. Und wenn wir ihm zu sehr auf den Sack gehen, dann hat er uns da auch schon mal das gesagt. Und so ist es. Es ist eine komplizierte Beziehung, wie zwischen Freunden halt irgendwann. Ne? Und
ja. Man weiß ja auch sehr viel irgendwann übereinander, er ja auch von uns. Wir haben da so viel Zeit verbracht mit ihm, das ist logisch. Ja. Und er hatte auch, muss man sagen, manchmal wahnsinnig stressige Situationen einfach. Und dann hängen da noch so zwei Leute mit der Kamera rum, klar. Aber
am Ende ging alles gut aus.
Ihr dreht einen Film, der ja eindeutig ein Film zu einem Thema ist. Müsste man nochmal definieren, was das Thema ist. Also ob es private Gefängnisse sind mit all den Problemen, die damit einhergehen. Ob es diese Abschiebeindustrie ist, die es ist. Also ich sage ein Thema, am Ende sind es wahrscheinlich doch wieder mehr. Und dann nehmt ihr euch aber zwischen diesen thematischen Blöcken scheinbar erstmal Zeit für eine ganz interessante Art von Schnittbildern. Es gibt diese Holzverarbeitung in einer Szene, es gibt Landschaftsaufnahmen, es gibt das ist kein Schnittbild, aber es gibt den Moment, wo er mit seinen Hühnern seine Hühner sucht. Und ich habe so verschiedene Interpretationsansätze, wofür diese Bilder in dem Film sind. Ich finde es wahnsinnig angenehm, sie zu haben, weil ich ein bisschen Zeit zum Schlucken und zum Klarkommen bekomme. Ich glaube aber, dass es manchmal noch viel mehr ist, was da erzählt wird. Auf wie viel Material habt ihr zurückgegriffen? Wie war die Arbeit dann im Schnitt nach Jahren der Arbeit, wo ihr gesagt habt, das packen wir jetzt zwischen diese Themenblöcke? Oder ist das alles sowieso für euch ein Themenblock?
Also das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe den Film ja geschnitten und wie es dann ablief, ist, ich habe halt immer Sachen geschnitten, dann habe ich es Katrin gezeigt, Katrin hat Feedback gegeben, dann haben wir uns oft auch mal gestritten und dann haben wir uns wieder vertragen und dann haben wir weitergeschnitten. So wie es halt ist, wenn man Filme macht, das bleibt halt nicht aus. Aber am Ende wurde das dann immer alles besser.
Und wir hatten sehr viel Material.
Wir hatten sehr viel Material.
Sehr
aber
viel.
Zu die Frage, also am Ende denke ich, denken wir, weiß ich nicht, spreche für uns beide. Also es ist ein Film über Marty und ein Ort, der so am Arsch der Heide liegt. Und da passieren halt ganz viele schlimme Dinge und Marty versucht das irgendwie zu fixen. Und da gibt es ganz viele andere Dinge noch. Und eigentlich über jedes andere Thema, was so ein bisschen aufkommt, könnte man nochmal einen ganz eigenen Film machen, ne? Weil die Themen einfach viel zu riesig sind. Und wir mussten auch Sachen wirklich rausschneiden thematisch, weil es einfach sonst viel zu groß geworden wäre. Deswegen am Ende halt auch nur noch diese Infotafel. Das wäre ein Block gewesen, der wäre sonst im Film 10 Minuten lang gewesen. Und wie wir die Sachen geschnitten haben, ich glaube am Ende, du hattest das ja vorhin schon mal ganz gut gesagt mit dieser Slowness, dass oft halt vieles so stuck wirkt, also viele, also Leute sind gefangen, allerdings sind ja alle gefangen. Marty in diesem Ort, er gehört eigentlich nicht hin, er ist ja auch so ein Antikörper in dieser Gemeinde, in der Community, in New Yorker Jude, der irgendwie in North Carolina landet und jetzt noch irgendwie ein bisschen weiter im Süden irgendwie der USA lebt. Dann Maria, dann die Gefängnisinsassen und so haben wir dann dieses Being Stuck dann auch irgendwie nutzen wollen in der Bildsprache und der Süden ist nun mal auch sehr langsam und dann haben wir uns vielleicht auch gefragt und dann kannst du auch gleich nochmal sonst was sagen, wie wollen wir einen Film uns anschauen über so ein Thema, ne? Was für einen Film würden wir gerne gucken wollen und so haben wir natürlich dann auch den Film gemacht so ein bisschen, ja.
Ja, ich finde dieses Alltägliche total wichtig, weil das ist auch menschlich. Das kann sich jeder damit identifizieren mit. Und wie Marty, der hat diesen Ausgleich von diesen ganzen Tieren, dem Kochen. Und ich weiß nicht, ja, das ist wirklich so was, was uns halt auch interessiert hat, was uns die Leute auch sympathisch gemacht hat. Das haben wir reingeschnitten.
Machen wir mal zwei ganz konkrete Beispiele, an denen ich so hängen geblieben bin. Es gibt die eine Szene auf dem Parkplatz vor dem Greyhound, vor der Greyhound Station, die erstmal scheinbar nicht mehr ist, als hier ist es zu und wir müssen nochmal wiederkommen. Und dann transportiert sich da aber so eine unglaubliche Menschenfeindlichkeit durch diesen Ort und sie hat die Geistesgegenwart, worüber sich man sich als Filmemacherin wahrscheinlich irre freut, zu sagen, wäre schon nett, wenn die hier eine Bank hinstellen würden. Und da wird ja plötzlich viel mehr transportiert, als nur die Tür ist zu. Und kurz drauf zeigt ihr eine ganze Reihe von Bussen, die durch dieses Dorf fahren, in der Spiegelung einer, wie ich finde, wundervoll kadrierten, leerstehenden Häuserfront. Und da denke ich mir, das ist so toll, dass ihr euch, ich weiß nicht, wofür es gut ist, ich habe aber so ein Gefühl dazu, dass ihr euch so Zeit für Schönheit nehmt in all dem. Und diese zwei Szenen mit dieser Menschenfeindlichkeit und dieser Ästhetik, die stehen so gegenüber und sind aber da drin. Und vielleicht nochmal, das war jetzt sehr viel gesagt und das ist immer noch keine Frage. Wie kommt diese Aufnahmen, die ihr habt, da rein und an diese Stelle? Und wie diskutiert ihr im Streit sowas miteinander? Machen wir jetzt Hausfassade an die Stelle?
Also wie solche Szenen zustande gekommen sind, ist tatsächlich auch sehr viel Warten und Beobachten. Wir haben unfassbar viele Stunden da verbracht, einfach zu warten und diese Hausfassade, ich weiß nicht, wie lange uns das gekostet hat, da an diesem Schaufenster da zu stehen, zu warten. Wir mussten ja auch immer tracken, wann die Flugzeuge gehen, wann die Busse kommen.
Ja, und dann wurde uns die Szene fast versaut, weil der Typ da kam und gehupst hat und mit uns reden wollte und dann in der Spiegelung stand.
Stimmt.
Und dann habe ich gesagt, fahr weiter, Digga, wir drehen hier. Und dann kamen gerade die Busse, ja.
Ja, also viel warten.
Scheiße, da wollte ich das verhindern, ich mich gerade. Ja, aber du fragst, wie das denn Schnitt entsteht, ne? Also der Greyhound-Bus oder die Busse an sich standen ja auch in einer Zeit, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen veraltet, aber es war ja auch immer so dieses Reiseding, ne? Diese Freiheit, genau wie die Züge. Ne? Man hört dann ab und zu mal dieses Horn, was original ist und wieder nicht irgendwie, also es war schon so in dem Moment, dieses Horn dann irgendwie im Hintergrund zu hören, das haben wir nicht noch soundeffektmäßig reingemacht. Und das sind halt so diese Freiheiten, ne, so die jeder dann so spürt, so das Land erkunden. Und ich glaube, diese eine Szene mit der Greyhound Station, es ist interessant, dass du das sagst, dass du das so menschenfeindlich, weil ich glaube, wir fanden eher, die Leute kommen raus und können irgendwie diesen Ort verlassen, aber kommen halt trotzdem da nicht weg, weil es gibt immer noch irgendein Hindernis. Und diese ganzen Busse, die dann natürlich eigentlich dann benutzt werden, um Menschen von A nach B zu schiffen, um Geld zu machen, um ja so Menschenhandel zu betreiben in gewisser Art und Weise, sind dann irgendwie, also dieses Bild der Busse und der Freiheit wird dann so genommen, um dann halt irgendwie eigentlich was dann Menschenfeindliches zu machen.
Und ja. Da muss man dazu sagen, du sprichst gerade von zwei Arten von Bussen. Genau. Einmal der Greyhound Station und diese Szene und dann diese Gefängnisbusse, die da immer durchs Bild fahren, genau, ja. Diese Ebene. Und das war tatsächlich eine Idee, die irgendwann im Schnitt kam, das als Metapher zu benutzen, immer wieder reinzuschneiden und auch erstmal nur ein Bus, dann wären es irgendwann zwei, drei.
Beim Schauen hatte ich den Eindruck, es gibt einen Moment, wo sich der Modus des Films ganz kurz ändert. Und du hast am Anfang gesagt, ihr wolltet da nicht groß was Aktivistisches machen. Und es gibt einen Schnitt von einer beobachtenden Szene, wo Inhaftierte in Schlange aus einem Flugzeug rauskommen und also es gibt einen Transport von einem Bus in ein Flugzeug, durch einen Zaun gefilmt und danach kommt ein Baum, auf dessen kahlem Ast ein paar Geier stehen. Und ich wüsste nicht, wie ich diese Szene anders interpretieren sollte als aktivistisch, weil sie eine ganz klare, ich sehe als ganz klare Stellungnahme zu dem passiert, was den Leuten passiert, wenn sie hier deportiert werden.
Ja, das ist interessant. Was ist deine Interpretation davon? Also
ich, dass das eine Reise in den Tod zumindest bedeuten kann, ja. Weil ich den Geier immer als eine Art Unglücksbote und Todesbote sehe, der dann über Leichen kreist.
Ja, interessant.
Ihr müsst doch nichts sagen.
Doch, nee, aber wir, also... Willst du?
Nee.
Also ich fand eigentlich, oder die Szene wurde dann so, also es ist interessant, dass du das so mit dem, also ja, das macht natürlich voll Sinn, aber für uns war das eher so, da sind die Geier und irgendwann kommt ja so dieser Brummer und da unten liegt das ganze Rotten System und die Geier sind dann so, weißt du, und dieses ganze System auf dem halt unsere westliche Welt dann so beruht oder auch so dann so dieses amerikanische Freiheitsprinzip ist eigentlich so verdorben. So, das war so die Idee hinter dem Bild und die Geier ja, sitzen da und thronen über all dem. So. Aber es ist ganz interessant, dass du dann eine ganz andere...
Ihr kennt bestimmt das Phänomen, wenn man an Tag 3 oder an fortgeschrittenen Tagen eines Festivals ist, man hat schon viele Filme gesehen, dass man das Gefühl hat, alles korrespondiert irgendwann mit allem und man sieht so Parallelen und Bezüge. Wir sind gestartet mit dem ganz tollen Eröffnungsfilm Return von Katja Fedulova. Weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Es geht um das Schicksal von Krim-Tataren und explizit den Frauen, die ausharren, während ihre Männer, nachdem sie in Schauprozessen abgeurteilt sind, in russischen Gefängnissen sitzen. Und was mich zutiefst getroffen hat, weil das was unglaublich Dystopisches hat und was ich in eurem Film wiedergesehen habe, ist der Versuch, mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen ein System anzukämpfen, das sich schon längst nicht mehr an seine eigenen Regeln hält. Und es gibt diesen traurigen Moment, wo der Anwalt sagt, ich war mir völlig sicher, dass nachdem wir ihnen das hier, diesen Rechtsverstoß nachweisen, die reagieren müssen, machen sie aber nicht. Und mir ist völlig klar, dass Russland und die USA immer noch zwei sehr unterschiedliche Systeme sind. Aber dieses Scheitern mit den Werkzeugen, die man hat, an etwas Größerem und Mächtigeren, ist, glaube ich, ein Thema, das dann auf jeden Fall noch ganz essentiell drinsteckt.
Ja, definitiv. Also wirklich David gegen Goliath. So fühlt sich das, glaube ich, für Marty schon oft an. Und diese Willkür vor allem, das hat uns immer wieder beeindruckt. Diese wahnsinnige Willkür, dass einfach vieles passiert, was er nicht beeinflussen kann, wo das Recht dann irgendwie doch nicht greift. Und es ist einfach super, super ungerecht und willkürlich. Und ja, da immer weiterzumachen, gegen diese Windmühlen zu kämpfen und nicht aufzugeben und da ja, sehr viele Misserfolge zu haben. Und wie er sich dann doch immer wieder freut über jeden einzelnen Fall, wo er gewinnt, das ist echt, das fanden wir super beeindruckend.
Mir ist aufgefallen, ich habe ihn gesichtet in einer OV-Variante, in der lediglich die spanischen Anteile untertitelt waren. Es gibt keine deutschen Untertitel. Ich weiß nicht, ob da noch eine Version geplant ist. Was ist das Publikum für diesen Film? Weil revolutionären, einen aufwühlenden Effekt hätte er da, wo das System wirkt, in den USA. Was kann ich als deutsches Publikum auf einem Festival damit rausnehmen und wo wollt ihr mit dem Film noch hin?
Also ich glaube, man kann also ganz viel lernen hoffentlich aus dem Film und auch vielleicht übertragen nach Europa. Das Thema Privatisierung von Gefängnissen ist natürlich ein sehr wichtiges überall. Auch wir in Europa haben damit ja unsere Themen. Bei uns ist es nicht so im Backyard, direkt im Dorf nebenan, aber eben an unseren Außengrenzen, wo wir damit hinwollen mit dem Film. Wir haben den auch gezeigt in den USA mehrfach und in anderen Ländern. Ja, schön. Also einfach
Festivals, ne?
Überall zu zeigen, wo es eben geht, natürlich.
Und ich glaube, was die Leute rausnehmen ja könnten, oder das muss ja dann jeder für sich sehen, irgendwie, was er da rausnimmt. Aber halt Empathie ist natürlich schon so eine wichtige Sache. Und einfach auch dieses wahnsinnige Glück, auf welcher Seite des Kontinents man halt geboren ist, halt irgendwie, ja. Und dass diese Leute, ich meine, es gibt halt auch hier in Deutschland diese Debatten über so, ja, kriminelle Ausländer und dies, das, ja, diese ganzen rechtspopulistischen Vorurteile, aber dass das halt einfach Leute sind, ganz normale Leute, die halt irgendwie Steuern zahlen und dann unter die Räder geraten, weil halt irgendwie die halt angehalten werden, zum falschen Zeitpunkt an einem falschen Ort sind. Ich denke, das ist halt einfach irgendwie, also super wichtig, weil ganz viele Leute halt auch gar nicht wissen eigentlich, wie so dieses System funktioniert. Und Europa guckt immer in die USA, immer so, was ist da los, ob es irgendwie um sportliche Trends geht oder Mode, also politische Sachen, ja. Und das ist halt einfach ein Mann, der so gegen das System kämpft und der ja auch sehr viel aufgegeben hat. Ja, sein Leben irgendwie bei seiner Familie in North Carolina da in dieses Dorf zieht. Und das macht er natürlich irgendwie, weil er an was glaubt. Also auch ein Mann mit Prinzipien. Ja. Und ich denke, da kann jeder vielleicht ein bisschen was für sich selbst mitnehmen, wie man halt mit Mitmenschen umgeht und Empathie zeigt oder sich selbst einbringt in die Gesellschaft. Ja.
Gibt es eine Sache, die ihr noch gerne mit dem Film erleben würdet, einen Ort, an dem ihr ihn zeigen würdet, eine Person, die ihn sehen soll?
Ursprünglich war unser Traum mal oder unser Gedanke mal, dass wir mit dem Film durch all die kleinen Ortschaften fahren in den USA, wo es solche Knäste gibt und die dort den Film dort überall zeigen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal nochmal, wenn wir Geld übrig haben oder uns das jemand bezahlt, dass wir den da überall hinbringen, diese ganzen kleinen Ortschaften. Ja.
Fände ich nicht der schlechteste Ort, wo Mäzenatengeld hinfließen könnte. Ich drück euch die Daumen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Das hat großen Spaß gemacht. Ganz viel Erfolg mit dem Film und euch einen schönen Abend hier auf dem Festival noch. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast mit Felix Arnold zum Filmfest Schleswig-Holstein aus der Filmlounge in Kiel.